sein kann, für alle, die mich nicht kennen, auch für alle Gäste. Ich habe hier 3 Jahre als Pastorin gearbeitet und diese tollen 6 Leute noch das erste Jahr im Religionsunterricht begleitet. Bin dann nach Darmstadt gezogen und heute für die Predigt extra für euch nochmal angereist, die 500 Kilometer. Es scheint sehr, sehr lange her, dass wir in Gato zusammen Tischtennis gespielt haben in dem kleinen Raum. Aber ich kann mich trotzdem noch gut daran erinnern und ich hoffe, ihr auch, dass ihr das, was ihr in den Outtakes erlebt habt, nicht nur mit den Outtakes und euren Vorstellungsvideos verbindet, sondern auch mit den 2 Jahren Religionsunterricht, die jetzt hinter euch liegen. Ihr habt euch von mir ein paar Gedanken zu einem bestimmten Thema gewünscht. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Wunsch von euch oder von Timo kam, aber er wurde auf jeden Fall an mich herangetragen. Und zwar ein paar Gedanken dazu zu formulieren, wie kann man denn heute noch an Gott glauben? Deswegen habe ich meine Predigt überschrieben mit "Wie kann man nur?". Vielleicht fühlt sich der ein oder andere davon angesprochen. Also Fragen wie, ist der Glaube nicht total aus der Mode gekommen? Macht Jesus wirklich einen Unterschied in meinem Leben, wenn ich an ihn glaube? Und wenn ich an Gott glaube, wie gelingt mir das denn in dieser Welt und neben den ganzen WhatsApp-Gruppen, Facebook, Computerspielen, Instagram-Posts und was es nicht alles so an Möglichkeiten gibt? Zu jeder einzelnen Frage könnte ich wahrscheinlich ein Buch schreiben, aber ich habe mir gedacht, euch zuliebe versuche ich heute meine geballte Weisheit so in 20, 30 Minuten zu packen, damit ihr nicht ganz so lange ausharren müsst. Und ich habe euch zu Beginn eine Geschichte mitgebracht von mir, als ich ungefähr so alt war wie ihr. Es war 2007, als viele meiner Freunde ihre Konfirmation gefeiert haben. Also es ist ja fast das gleiche wie Religionsentlassung. Von daher gab es viele Einladungen, Partys, Feiern. Ich war die Jüngste bei uns im Jahrgang, von daher waren viele auch ein Jahr älter als ich. Aber den meisten ging es bei ihrer Konfirmation weniger um den Glauben und die Kirche und mehr um das Geld und die Party danach. Und eine dieser Partys, ich weiß nicht, was ihr heute noch so geplant habt, fand in Hamburg an der Elbe statt. Ich war nicht eingeladen, muss ich dazu sagen, aber ich habe davon gehört. Eine dieser Partys, genau, fand an der Elbe statt, am 12. Juli 2007. Vermutlich, und ich kann es nur vermuten, wurde viel getanzt, gelacht, gefeiert und vor allem wurde viel Alkohol getrunken. Als sich die Feier so ein bisschen abends im Dunkeln dem Ende neigte, fiel auf einmal auf, dass einer von den Gästen fehlte. Und zwar Felix, ein Schüler aus meiner Parallelklasse. Er war einfach verschwunden. Und nach langer Suche bis spät in die Nacht wurde seine Leiche am nächsten Tag am Elbufer gefunden. Was war geschehen? Er hatte sich betrunken an den Strand gelegt und wurde von der Flut überrascht. Mit 16 Jahren ist er gestorben. Ich kannte ihn nicht besonders gut und wir waren auch nicht befreundet, aber dieses Ereignis 2007 hat mein Leben und meine Entscheidungen, die ich danach getroffen habe, sehr stark geprägt und beeinflusst. Ich habe euch heute mein Abi-Buch mitgebracht und sein Foto prangt auf einer der ersten Seiten als Andenken an ihn auf unserer 6. Seite. Einfach um ja, uns und auch die, die mit ihm befreundet waren, daran zu erinnern, was passiert ist. Und unter anderem hat eine Mitschülerin einen Text dort geschrieben und ausgedrückt, dass sie für Felix gerne Kerzen anzünden möchte. Natürlich sinnbildlich. Aber sie schrieb: "Ich möchte eine Kerze anzünden für alle unausgesprochenen Worte, die du nicht mehr sagen kannst. Ich möchte eine Kerze anzünden für alle Umarmungen und Gesten der Freundschaft, die nicht mehr stattfinden. Und eine Kerze für all deine Träume, die nun nicht mehr in Erfüllung gehen." Ihr könnt euch vorstellen, dass ich in der Oberstufe zwar ab und zu ein bisschen Alkohol probiert habe, aber mir nach dieser Geschichte ein bisschen die Lust darauf vergangen ist. Es hat mir nie besonders gut geschmeckt und für mich auch nie eine große Versuchung. dargestellt. Ein paar Jahre sind vergangen. Ich bin nach Friedensau gezogen, habe Theologie studiert und hatte mich zu dem Zeitpunkt schon entschieden, lieber die Finger vom Alkohol zu lassen. Einfach, um wirklich sicher zu sein, dass ich die Kontrolle über mein Leben behalten kann. Aber ich hatte eine Freundin in Magdeburg, die hat Medizin studiert und hat mich irgendwann auf ihre Einweihungsfeier eingeladen. Große Party in der Wohnung, es war voll und es gab viel Alkohol. Ich habe mich trotzdem entschieden, da zu sein und die Einladung anzunehmen, weil ich dachte, nur weil ich Theologie studiere und an Gott glaube, ist es kein Grund, einfach wegzubleiben. Mir war es immer wichtig, meine Grundsätze, das, woran ich glaube oder den Gott, an den ich glaube, dort auszuleben, wo Menschen sind, wo meine Freunde sind, auch wenn sie andere Entscheidungen treffen als ich. Aber genau, ich habe mich unter die Leute gemischt, ich hatte gute Laune und es war irgendwann so morgens um 3, als ich jemanden getroffen habe, der auch keinen Alkohol getrunken hat, weil er am nächsten Tag ein Fußballspiel hatte. Und wir sind ins Gespräch gekommen, haben uns so über Theologie und Glauben unterhalten, weil er gefragt hatte, was ich mache. Und dann saß er neben mir und schaute mich an und sagte, wie kannst du nur an Gott glauben? Das ist doch super uncool. Und das war für mich so der Moment, wo ich auf dieser Party saß, zwischen Alkoholflaschen und sich übergebenden Menschen und dachte, krass, jetzt hier, wo ich es am wenigsten erwartet hätte, kann ich von Gott und meinem Glauben reden. Und der einzige Gedanke, der mir kam, war so, wie kann man nicht an Gott glauben? Wenn das hier die Alternative ist, dann bin ich froh, dass ich meinen Glauben habe. Ein Glauben, der mir hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Ein Glaube an einen Gott, der mir letztlich hilft, jeden Tag zu einem besseren Menschen zu werden, als ich es gestern noch war. Der Glaube an einen Gott, der mir ein höheres Ziel gibt als diesen kurzfristigen Spaß, den wir in der Welt oft finden. Und ich glaube an diesen Gott, weil ich nicht für immer sterben möchte, sondern weil ich mich freue und dankbar bin, dass ich für immer leben kann. Und wenn ich mich frage, ist dieser Glaube wirklich aus der Mode gekommen, dann habe ich mir auf dieser Party gedacht, wie kann etwas aus der Mode kommen, was so gut ist und mit so viel Liebe gefüllt ist? In unserer Welt geht es viel darum, sich abzuheben, anders zu sein, vielleicht auch alternative oder innovative Wege zu finden. Und ihr werdet in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren merken, dass es viele Wege gibt, die ihr gehen könnt. Viele Wege, die in viele unterschiedliche Richtungen führen. Manche Wege sind sehr, sehr breit, auf denen gehen viele, viele Menschen. Und andere Wege sind sehr, sehr schmal oder vielleicht sogar noch gar nicht vorhanden und ihr müsst ihn erst finden. Und nun seid ihr oder kommt ihr in ein Alter, wo ihr euch mehr und mehr fragen müsst, was möchte ich für einen Weg gehen? Wie soll mein Leben aussehen? Niemand sagt, dass ihr an Gott glauben müsst. Niemand kann euch letztlich beweisen, dass es ihn gibt. Und niemand wird euch jemals von außen mit Argumenten überzeugen, dass dieser Gott in eurem Leben wirklich einen Unterschied macht. Das müsst ihr selber herausfinden. Müsst ihn selber kennenlernen. Egal, was eure Eltern bis jetzt gesagt, geredet, getan, euch vorgelebt haben, ihr müsst euren eigenen Weg gehen. Und für diesen Weg steht die Welt euch offen. Aber mehr Entscheidungen bedeutet auch mehr Verantwortung. Verantwortung, die ihr bis jetzt vielleicht nicht immer so übernehmen musstet, aber die letztlich immer größer wird, je mehr eigene Entscheidungen man trifft. Da geht es überhaupt nicht nur um Alkohol. Ich möchte das heute nicht auf dieses eine Thema reduzieren. Das war einfach nur ein Thema, was in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat und was mich sehr geprägt hat. Es geht um viele kleine Entscheidungen im Alltag, die euch manchmal jetzt schon konfrontieren und vielleicht auch erst kommen werden. Aber Beispiele sind wie, gehe ich lieber auf die Geburtstagsparty oder doch in den Gottesdienst? Oder möchte ich diese Zigarette, die mir gerade angeboten wird, wirklich probieren, einfach nur um dazuzugehören? Oder lasse ich es lieber bleiben? Spiele ich jetzt noch länger mein Computerspiel, weil es gerade so spannend ist? Oder helfe ich meiner Mutter vielleicht kurz den Müll rauszubringen? Stimme ich meinen Freunden zu, wenn sie über meinen Mitschüler lästern? Oder ergreife ich vielleicht sogar Partei für ihn? Und diese Liste könnte ich jetzt ewig fortsetzen. Ihr wisst, was ich meine. Kleine Dinge im Alltag, wo ihr merkt, shit, ich muss mich entscheiden. Aber welche Seite wähle ich? Und ich glaube, mit jeder Entscheidung, die wir treffen, nehmen wir eine ganz bestimmte Haltung ein. Also jedes Mal, wenn ihr euch für das Computerspiel und gegen eure Mutter entscheidet, ist es auch eine innere Haltung, die ihr einnehmt. Und vielleicht ist es beim ersten und zweiten Mal gar nicht so schlimm. Aber je öfter man diese Haltung übernimmt und auch auf andere Dinge überträgt, desto breiter wird der Weg, auf dem ihr geht. Desto sicherer fühlt ihr euch vielleicht, desto entspannter ist es, desto mehr lauft ihr einfach anderen hinterher und desto weniger Kraft braucht ihr, diese Entscheidung überhaupt zu treffen, weil es einfach zur Gewohnheit wird. Dieser Weg tritt sich aus. Und die Frage ist, was haben all diese kleinen Entscheidungen mit eurem Glauben zu tun? Oder mit diesem Jesus, über den wir sprechen? Macht Jesus wirklich einen Unterschied, wenn es um Computerspiele und Müll rausbringen geht? Sam hat mir letzte Woche erst eine Geschichte erzählt und ich dachte, ich bringe sie euch einfach mit, weil sie so gut gepasst hat. In Köln sollte eine neue Station für Rettungshubschrauber gebaut werden. Irgendwann entschied sich die Stadt für einen alten Chemiemüllberg, der ja irgendwie nicht mehr genutzt worden war, was einfach ein großes Areal war, was zur Verfügung stand. Es wurden Proben entnommen, das Grundstück begradigt, das Fundament gelegt und das Haus gebaut. Oder diese Station, wie auch immer sie aussah. Aber noch vor dem Einzug in dieses Haus sackte das Haus in sich zusammen. Der Müllberg, auf dem dieses Haus gebaut worden ist, er trug diese tonnenschwere Last nicht und brach von unten weg, sodass das Fundament in Schieflage geriet und das ganze Haus einsturzgefährdet war. Seit 2015 ruht dieses Projekt, weil keiner eine andere Entscheidung trifft. Aber ich fand es so bezeichnend irgendwie. Ihr wohnt jetzt gerade noch zu Hause. Ihr habt es warm, ihr habt es kuschelig, ihr habt ein Dach über dem Kopf und hoffentlich ein gutes Fundament, sodass ihr aufwachsen könnt. Aber irgendwann, und die Zeit wird kommen, wenn nicht morgen, dann vielleicht in ein paar Monaten, müsst ihr anfangen, auch euer eigenes Leben zu bauen. Oder ihr baut es eigentlich die ganze Zeit schon. Und bevor überhaupt an das Haus, an die Fenster oder an die Einrichtung zu denken ist, müsst ihr entscheiden, welches Grundstück ihr nehmt und welches Fundament ihr legen wollt. Ein Fundament hoffentlich, das euch wirklich trägt. Denn ein Haus auf einem Müllberg zu errichten, wird auf Dauer eine etwas wackelige Angelegenheit. Ich glaube, dass wir, wenn wir über Glauben, über Gott oder über Jesus sprechen, ganz oft den Fehler machen, uns im Kopf so einen alten, graubärtigen Mann vorzustellen, der da oben im Himmel sitzt und eigentlich nicht so richtig einen Plan hat, was hier unten auf der Welt geschieht. Mit so einem Gott hätte ich auch nicht unbedingt das Bedürfnis, mein Leben zu gestalten. Aber Timo hat es heute Morgen auch schon gesagt, Gott ist kein Gott, der da oben sitzt und uns zuschaut und nichts mit uns zu tun hat, sondern jemand, der auf diese Erde gekommen ist, um uns zu helfen, diesen Müllberg abzutragen, der uns praktisch davor bewahren möchte, unser Haus einfach oben drauf zu stellen, sondern sagt, hey, bevor du dein Leben baust, musst du erstmal entrümpeln, musst du erstmal aufräumen, erstmal gucken, was überhaupt weg kann, was gut ist und was schlecht ist. Und da ich keine Ahnung vom Hausbau habe, finde ich es ziemlich cool, dass mir jemand dabei hilft und ich das nicht alleine machen muss. Und in diesem Sinne, ja, macht Jesus einen Unterschied in meinem Leben, weil ich weiß, ich bin nicht alleine mit all diesem Müll, sondern ich darf Hilfe annehmen und ich bekomme Unterstützung. Und Gott schrieb sogar extra eine Bauanleitung für mich, damit ich mitten in dieser Welt mich orientieren kann und weiß, wonach ich denn mich ausrichten kann. In der Bibel, in dieser Bauanleitung, steht im 1. Timotheusbrief sinngemäß: Die ganze Bibel ist vom Geist Gottes aufgeschrieben. Es ist nicht einfach nur ein Buch von Menschen, sondern es ist ein Buch, was Gott uns gegeben hat, damit wir diese Hilfe haben. Sie soll uns helfen, den Müll in unserem Leben zu erkennen und zu erfahren, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Erst wenn wir ihm nachfolgen, sind wir in der Lage, in jeder Beziehung wirklich Gutes zu tun. Und was ich so cool an diesem Buch finde, ist, dass Gott unglaublich modern ist. Alles, was da drin steht, ist irgendwie für uns heute wichtig und kann uns helfen, wirklich dieses Fundament zu legen. Es gibt noch eine andere Gemeinde, die in Korinth, die ein bisschen mit der Frage gerungen haben, so was ist denn jetzt richtig, wie sollen wir uns denn verhalten, was sollen wir denn machen oder gibt es überhaupt ein richtig und falsch? Und Paulus schrieb daraufhin sogar zweimal im Korintherbrief, alles ist dir erlaubt, Mensch. In dem Sinne sagt er auch euch heute, alles ist dir erlaubt, Lennart, alles ist dir erlaubt, Linus, alles ist dir erlaubt, Simeon und auch Henrik, Mariel und Viktoria. Euch ist alles erlaubt. Gott ist kein Gott, der uns das verbietet oder das Leben modrig machen möchte. Er sagt, alles ist euch erlaubt. Aber, und natürlich gibt es ein aber nicht alles dient euch zum Guten. Alles ist erlaubt. Gott möchte uns nicht den Spaß verderben. Gott möchte uns nicht daran hindern, unser Leben zu genießen oder Freude zu haben. Ganz im Gegenteil. Er möchte dafür sorgen, dass wir diese Freude und diesen Spaß auf dieser Erde so lange wie möglich haben, ohne uns oder andere in Gefahr zu bringen. Und das nicht nur auf dieser Erde, sondern sogar über diese Erde hinaus. Nicht alles dient zum Guten, sagt er. Ihr könnt alles tun. Es ist okay für mich. Aber mir liegt am Herzen, dass es euch gut geht. Und dabei möchte ich euch helfen. Und jetzt ist die Frage, woher sollen wir denn wissen, was gut und was schlecht ist? Oder was zum Guten dient? Vielleicht nochmal ein paar praktische Beispiele dazu. Zum Müll. Wenn eure Mutter euch fragt oder bittet, ob ihr den Müll rausbringt, dann spürt ihr eigentlich, welche Reaktion richtig ist, oder? Ihr zu helfen, aufzustehen, weil ihr wisst, da braucht gerade einfach jemand meine Unterstützung. Oder wenn eure Mitschüler auf dem Hof gerade verprügelt werden, dann wisst ihr eigentlich, was richtig ist. Ihr wisst eigentlich, dass es gut wäre, sich für den, der gerade leidet, einzusetzen. Oder wenn euer Freund euch bei Rossmann ins Ohr flüstert, dass es nicht so schlimm ist, den Schokoriegel einzupacken, dann wisst ihr eigentlich tief in eurem Herzen, dass es nicht ganz so okay ist. Bei vielen Dingen in unserem Leben spüren wir eigentlich ganz intuitiv, was richtig und was falsch ist. Und wir wissen, dass wir jedes Mal die Wahl haben, uns dafür oder dagegen zu entscheiden, also für oder gegen das Richtige. Gott hat dafür gesorgt, indem er diese Bibel nicht nur aufschrieb, uns die Bauanleitung nicht nur gab, sondern sie sogar auf unser Herz gelegt hat, tief in unserem Inneren verankert, sodass wir einfach wissen, was richtig und was falsch ist, auch wenn wir Gott nicht kennen. Und das ist schon ziemlich genial. Er hat gesagt, ich lege euch das in euer Herz, ihr braucht nicht mal mich dafür kennen und trotzdem wisst ihr, wie euer Leben eigentlich gut sein kann. Aber leider gibt es da so eine dunkle Wolke über uns, die es uns nicht immer so leicht macht, das Gute einfach zu tun, selbst wenn wir wissen, dass es richtig ist. Paulus sagt dazu, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und an anderer Stelle definiert er uns, was denn eigentlich das Schlechte ist. Also wie dieser Müll aussieht, der sich so langsam zu so einem Müllberg erhebt, wenn wir nicht aktiv etwas dagegen tun. Er spricht von Wut, von Feindseligkeit, von Streit, von Eifersucht, von Neid, auch von Trinkgelagen, von Lügen oder ähnlichen Dingen. Auf den ersten Blick mögen diese Dinge vielleicht glücklich machen, in dem Sinne, dass wir einfach impulsiv tun, wonach uns gerade der Sinn steht. Aber auf den zweiten Blick machen sie uns nicht wirklich frei, sondern führen uns eigentlich eher in eine Abhängigkeit, hinein. Wer wirklich frei sein möchte und Freiheit erleben möchte, der muss Verantwortung übernehmen. Verantwortung für das eigene Leben und für das der Mitmenschen. Ganz konkret heißt es in Galater 5, und das fügt Paulus praktisch gleich an den Müll an, weil er sagt, ihr habt die Chance, euch für den Müll zu entscheiden oder für das, was wir nicht aus uns heraus schaffen, das, was wir eben nicht impulsiv tun, sondern wo wir oft genug ein bisschen Hilfe brauchen. Und er sagt, der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und jetzt meine Frage aller Fragen. Wer von euch erinnert sich an diesen Bibeltext? So in der ersten Reihe. Verlegenes Schweigen. Im Januar 2019 haben wir im Religionsunterricht über diesen Text gesprochen. Und ich habe euch die Aufgabe gegeben, zu jedem Begriff ein kurzes Video zu drehen, wie dieses Stichwort denn in unserem Leben aussehen könnte. Sie verdrehen schon die Augen. Genau, ich musste tatsächlich ein bisschen kramen, aber ich habe auf den Tiefen meiner Festplatte extra für euch dieses Video ausgegraben, wo ich mir tatsächlich nicht allzu viel Mühe gegeben habe, aber ich habe es für euch zusammengeschnitten damals. Ich habe es euch auch gezeigt, also Sie kennen es eigentlich auch. Aber ich dachte, alle anderen sollen ja auch ihre Freude daran haben. Von daher schauen wir uns einfach mal an, wie denn unsere Teens definiert haben, wie Gott einen Unterschied in ihrem Leben machen kann. Ihr habt eigentlich selber herausgearbeitet, worum es im Glauben eigentlich geht und wie wir diesen Glauben auch mitten in unserer Welt leben oder ausleben oder bezeugen können. Und was ihr auch herausgearbeitet habt, Gott existiert nicht nur in einem bestimmten Bereich unseres Lebens. Wenn wir glauben, dann geht es nicht darum, einfach einmal in der Woche einen Gottesdienst zu besuchen. Es geht darum, dass Gott in allen Bereichen unseres Lebens präsent sein möchte. Dass er in unserem ganzen Leben einen Unterschied machen möchte. Egal, ob es um Computerspiele geht, um die Hilfe zu Hause, um WhatsApp oder Facebook, ist immer die Frage, wie kann ich denn meinen Glauben so leben, dass es authentisch ist und dass er gut ist, dass er einen Unterschied macht. Das geht letztlich nur, wenn ihr Gott auch kennengelernt habt und wenn ihr sagt, ja, ich glaube daran, dass dieser Gott wirklich etwas Gutes in meinem Leben bewirken oder sogar verändern kann. Und wenn ihr das glaubt, dann wird es eigentlich zur Selbstverständlichkeit, es in den einzelnen und kleinen Entscheidungen eures Lebens auch zu leben. Und letztlich seid ihr oder sind wir alle jeden Tag herausgefordert, große und kleine Entscheidungen zu treffen. Und was uns in dieser Welt begegnet, ist nicht automatisch richtig, nur weil viele es tun. Das gilt vor allem für eure Klasse, für eure Schule, für eure Freunde. Nur weil alle es tun, heißt es nicht, dass es gut ist. Ihr müsst euch positionieren und ihr müsst euch entscheiden, wie euer Leben aussehen soll. Mit dem Strom schwimmen, das kann letztlich jeder. Das ist nicht anstrengend, das ist nicht schwierig. Auf dem breiten Weg fühlt man sich sicher und wenn alle vorweggehen, dann brauche ich nur noch hinterherlaufen. Das erfordert nicht wirklich viel Anstrengung. Aber ihr werdet auch niemals eigene Spuren auf dieser Welt hinterlassen, wenn ihr immer nur anderen hinterherlauft. Wirklich mutig sind die Menschen, die gegen den Strom schwimmen oder gegen den Strom gehen. Die sagen, nee, ich denke lieber noch mal darüber nach, bevor ich etwas tue. Ich möchte die Kontrolle über mein Leben behalten, weil ich weiß, dass ich nur dann gute Entscheidungen treffen kann. Wirklich mutig sind die Menschen, die für das Gute aufstehen und Verantwortung übernehmen. Und meistens sind es auch die Menschen, die dann einen Unterschied machen können auf dieser Erde. Deswegen heute, am Tag eurer Entlassung aus dem Religionsunterricht, möchte ich euch mit ganz kurzen Worten einfach sagen, seid mutig. Geht euren Weg, aber nehmt euch Zeit, Gott kennenzulernen. Beginnt das Abenteuerleben am besten mit ihm zusammen und nicht ohne ihn. Denn es ist nicht immer leicht, gute Entscheidungen zu treffen. Euch werden viele Dinge begegnen, vor denen ihr vielleicht Angst habt, die ungewohnt sind oder bei denen ihr auch nicht genau wisst, was richtig und was falsch ist. Dann werft einen Blick in die Bauanleitung oder denkt vielleicht auch an Felix. Und obwohl ich ihn nicht gut gekannt habe, hat er in meinem Leben einen Unterschied gemacht. Felix heißt eigentlich der Glückliche. Vermutlich hat er das große Glück gesucht und wollte noch wesentlich mehr aus seinem Leben machen. Aber er fand genau das Gegenteil. Und ich habe mir gedacht, ich möchte heute auch 3 Kerzen für euch anzünden. Nicht, weil euer Leben heute zu Ende geht, zum Glück nicht, sondern weil euer Leben heute auch nicht erst beginnt, aber ihr einfach die Möglichkeit habt, Entscheidungen zu treffen. Und weil euer Leben mit so vielen Möglichkeiten und unterschiedlichen Wegen vor euch liegt. Und deswegen zünde ich euch eine Kerze an für all die guten Worte, die ihr hoffentlich in eurem Leben finden werdet. Eine Kerze für all die Umarmungen und Gesten der Liebe und des Respekts, mit denen ihr den Menschen um euch herum zeigt, wie wichtig sie euch sind. Und eine 3. Kerze für all die Träume, die ihr jetzt habt, die hoffentlich in eurem Leben in Erfüllung gehen und die euch helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche euch viele gute Worte, die ihr nicht bereut und für die ihr euch nicht entschuldigen müsst. Ich wünsche euch, dass ihr keine Gelegenheit auslasst, die Menschen in eurer Umgebung zu knuddeln, ja, auch trotz Corona, um ihnen zu zeigen, dass ihr sie lieb habt und wie wichtig diese Liebe ist. Und dass eure Träume euch dann am Ende wirklich Freiheit schenken und euch nicht in Abhängigkeiten führen. Paulus schreibt der Gemeinde in Kolosser etwas, was ich euch heute als abschließenden Wunsch einfach mitgeben möchte. In Kolosser 2, in den Versen 2 bis 5, sagt er: Gott möge euch Mut und Kraft geben und euch in der Liebe Christi zusammenhalten. Die ganze Größe seines Geheimnisses sollt ihr erkennen. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm ist alles, was es an Weisheit und Erkenntnis Gottes geben kann. Ich sage das in aller Deutlichkeit, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte auf den falschen Weg führen lasst. Zwar bin ich weit von euch entfernt, das gilt auch für mich, aber im Geist bin ich mit euch allen verbunden. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie fest ihr zusammensteht und wie unerschütterlich ihr an Christus glaubt. In diesem Sinne, habt den Mut, dem Geheimnis des Glaubens wirklich auf die Spur zu gehen und Gott kennenzulernen, bevor ihr euch ein abschließendes Urteil über ihn bildet. Geht neue Wege, probiert euch aus, aber überlegt euch auch vor euren Entscheidungen, welches Fundament ihr für euer Leben legen wollt. Und wenn euch dann irgendwann, vielleicht eines Tages, jemand die Frage stellt, wie kann man nur heute noch an Gott glauben, dann könnt ihr mir vielleicht zustimmen und ganz selbstverständlich sagen, wie kann man nicht? Amen.